Hauptsache gesund? Fragezeichen. Das ist das Thema unserer Predigtreihe. Es geht um den Titusbrief. Unser erstes Thema darüber war, wie Hoffnung das Leben stark macht. Das ist die Grundlage. Dann haben wir darüber nachgedacht, wie Altersphasen zum Gewinn werden. Und heute geht es darum, wie Abgrenzung mir Freiheit verschafft. Paulus hat den Brief an seinen Mitarbeiter Titus geschrieben, deswegen auch der Name. Nach seinen drei Missionsreisen wurde Paulus gefangen genommen und zur Verhandlung nach Rom gebracht. Als römischer Bürger hatte er das Recht, direkt vom Kaiser ganz persönlich gehört zu werden. Nach den Berichten in der Bibel, in der Apostelgeschichte, kam Paulus noch einmal frei. Die Verhandlungen in Rom müssen also mit einem Freispruch ausgegangen sein. Das finden wir in der biblischen Geschichtsschreibung jetzt nicht mehr. Paulus nahm danach wohl seine Reisetätigkeit noch einmal auf, ohne dass die Bibel davon berichtet. Die Apostelgeschichte, sie endet mit dem Jahr 63 nach Christus und bis zum Tod von Paulus 67 nach Christus ist er dann noch einmal durch die Welt gereist und hat das Evangelium verkündet und Gemeinden gegründet. Titus hat ihn auf diesen Reisen begleitet. Eine der Reisen brachte die beiden auf die Insel Kreta. Von dort reiste Paulus weiter und übergab Titus, der zurückblieb, die Aufgabe, dort auf Kreta die Gemeinden zu festigen und auszurichten. Titus war wohl ein sehr standhafter Mitarbeiter. Schon vor diesem Auftrag auf Kreta hatte Paulus ihm den Auftrag gegeben, einen Brief nach Korinth zu bringen. Dieser Brief wird in der Theologensprache als der Tränenbrief bezeichnet, weil die Situation so schwierig war und Paulus weinte, als er diesen Brief verfasste. Und den gab er Titus mit und sagte: Geh du für mich nach Korinth und bring dort die Dinge in Ordnung. Es scheint ihm auch gut gelungen zu sein. Jetzt war diese Aufgabe auf Kreta, die war nicht weniger brisant, denn die Einwohner von Kreta hatten keinen guten Ruf in der damaligen Welt. Selbst der Philosoph Epimenides, der lebte im 6. Jahrhundert vor Christus, selbst ein Kreter, er beschrieb die Leute auf Kreta als Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Das ist die Luther-Übersetzung. Und Paulus bestätigt in seinem Brief diese Aussage und sagt: Leute, das ist immer noch zutreffend. In der griechischen Sprache ist aus dem Wort Kreter, also der Einwohner von Kreta, das Verb kretizo abgeleitet. Und kretizo heißt Lügen. Boah, das ist hart. Titus war also nicht zu beneiden um diese Aufgabe. Doch er war dazu fähig und er ließ sich darauf ein. Und Paulus schreibt ihm: Weise sie scharf zurecht, dass sie gesund werden im Glauben. Das sage und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. Gesundheit gibt es manchmal nur durch eine strenge Therapie und durch eine Krise hindurch. Halbherzigkeit verhindert eine tiefgreifende Erneuerung. Wer von uns würde gern mit Titus tauschen? Ich nicht. Wir könnten sagen, also Titus hatte wohl die A-Karte gezogen. Aber wer A sagt, muss auch B sagen. Und B war in diesem Fall die gute Botschaft der Veränderung durch Jesus Christus. Es kann anders werden. Die klaren Worte, die Paulus dem Titus aufträgt für die Gemeinden, hatten ein gutes Ziel, nämlich Gesundheit im gesamten Leben. Die gute Botschaft hieß: Leute auf Kreta, mit Christus kann es bei euch noch mal ganz anders werden. Das ist der Rahmen des Titusbriefes. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Mit der Frage: Was würdet ihr hier tun? Schaut euch mal dieses erste Bild an. Was würdet ihr machen? Schnell die anderen Äpfel essen, ja. Den faulen Apfel rausnehmen, ja. Ein zweites Bild, was würdet ihr hier machen? Es gibt eine gewisse Zweiteilung in den Maßnahmen. Wer Rasen liebt, würde hier den Löwenzahn ausstechen, denn sonst hat er bald keinen Rasen mehr. Ein drittes Bild, was würdet ihr hier machen? Also ein bisschen sind wir überfordert mit dieser Situation, was man denn hier so tun sollte. Den Löwen einfangen ist nicht so ganz einfach oder die Schafe wegtreiben. Auf jeden Fall müsste hier etwas getrennt werden. Das passt so nicht zusammen. Und ich habe euch noch ein drittes, ein viertes mitgebracht. Was würdet ihr hier tun? Der Geiz muss raus oder der passt da einfach nicht rein. Wenn das andere weiterleben soll, sich entfalten soll, muss dieser eine Teil einfach raus. Was passiert, wenn man einen faulen Apfel in eine Kiste mit guten Äpfeln legt? Alle werden faul. Was passiert, wenn man einen guten Apfel in eine Kiste mit lauter faulen Äpfeln legt? Auch er wird faul. Es ist verrückt, ja? Krankheit steckt an, Gesundheit aber nicht. Gesund bleiben heißt deswegen, sich von Krankheiten fernhalten, die Abwehrkräfte stärken, gegen Krankheitserreger vorgehen, Hygienemaßnahmen ergreifen. Abgrenzen. Das verschafft mir Freiheit. Das verschafft mir Lebensraum. Aber im Blick auf das Leben gibt es das andere tatsächlich auch. Gesundheit kann auch anstecken. Bei der letzten Predigt ging es ja um die Altersphasen und da sagt Paulus zu den Alten, leitet die Jungen an. Macht ihr euch zum Vorbild für die anderen. Und Titus direkt fordert er auf, mach du dich zum Vorbild, dass an dir, an dem Guten, was du lebst, andere sehen, wie es werden kann und dass sie angesteckt werden und es genauso machen. Was bei den Äpfeln nicht funktioniert, funktioniert zum Glück im Leben, dass wir von dem Guten lernen können. Kommen wir zu Titus. Titus wird aufgefordert, klare Grenzen zu ziehen. Und ich lese euch jetzt mal den Originalton aus dem Titusbrief nach der Basisbibelübersetzung. Kapitel 1 und 3. Denn es gibt viele, die ungehorsam sind, Schwätzer und Schwindler, darunter etliche von jüdischer Herkunft. Man muss ihnen das Maul stopfen. Mit ihren verbotenen Lehren bringen sie ganze Hausgemeinschaften vom Glauben ab und das, um sich auf schändliche Weise zu bereichern. Einer von ihnen hat geradezu als Prophet über sie selbst gesagt, Kreter sind von jeher Lügner, wilde Tiere und faule Säcke. Das ist die volle Wahrheit. Und deshalb musst du diese Leute mit aller Strenge zur Rechenschaft ziehen. Denn sie sollen ja zum gesunden Glauben zurückfinden. Sie sollen sich nicht um erfundene jüdische Geschichten kümmern und auch nicht um Vorschriften von Leuten, die sich von der Wahrheit abgewendet haben. Wer rein ist, für den ist alles rein. Wessen Glaube aber getrübt ist oder sogar verloren ging, für den ist nichts rein. Sogar sein Verstand und sein Gewissen sind getrübt. Solche Leute geben vor, Gott zu kennen, aber durch ihr Handeln verraten sie ihn zugleich. Sie sind abscheulich, ungehorsam, und unfähig, irgendetwas Gutes zu tun. Und im Kapitel 3: Vermeide dagegen dumme Gedankenspiele, Fragen zu Stammbäumen, Streit und Auseinandersetzung über die Auslegung des jüdischen Gesetzes, denn das ist sinnlos und nützt niemandem. Einen Menschen, der falsche Lehren verbreitet, sollst du nach zweimaliger Ermahnung aus der Gemeinde ausschließen. Du weißt ja, ein solcher Mensch ist im Unrecht und hat sich schuldig gemacht. Damit hat er sich selbst das Urteil gesprochen. Was für ein Hammertext. Sollte man sowas im Gottesdienst vorlesen? Es ist nicht leicht, was hier steht. Paulus zeigt hier klare Kante. Und wir können jetzt sagen, wir regen uns darüber auf. Mensch, Paulus, so kann man doch nicht mit Leuten umgehen. Oder wir könnten es zurückweisen und sagen, Paulus, wir müssten doch toleranter sein, auch bei all diesen schwierigen Dingen. Oder wir könnten sagen, Paulus, wir stimmen dir prinzipiell ja zu, aber muss es denn solche Konsequenzen geben? Und immer führt es zum gleichen Ergebnis. Das Schlechte breitet sich aus und das Gute wird zurückgedrängt. Ob das jetzt die Gemeinde ist, ob das die Familie ist, ob das der Arbeitsplatz ist, es wird überall gleich sein. Und jetzt sagt Paulus, Leute, klare Kante zu sein, verschafft dem Leben Freiheit. Klare Kante verschafft dem guten Lebens- und Entfaltungsraum. Und das wollen wir doch. Ich weiß, dass das ganz schön schwierig ist. Aber vielleicht ist es für dich, vielleicht ist es für uns dran, uns abzugrenzen. Manche Denkweisen und Handelnsweisen auszugrenzen, damit das Leben gesund wird und sich gesund entfalten kann. Wo müsstest du vielleicht eine Zurechtweisung annehmen, wie die von Paulus, damit es bei dir gut weitergeht? Damit du für andere ein Vorbild wirst zum Guten, dem sie nacheifern können? Ein unbequemes Thema, aber ein sehr aktuelles Thema. In den letzten Wochen haben sich viele zu Recht über die Verleihung des Echo aufgeregt. Ich lese uns ein paar Sätze aus dem Informationsdienst der Evangelischen Allianz. Die Debatte um die Verleihung des deutschen Medienpreises Echo an die umstrittenen Rapper Kollega und Farid Bang am 12. April in Berlin geht weiter. Mittlerweile wurde bekannt, dass der Echo-Ethikrat, in dem die beiden großen Kirchen mit jeweils einem Vertreter sitzen, mit 6-1 Stimmen für die Preisverleihung an das Duo gestimmt hatte. Der evangelische Vertreter, der Kunsthistoriker Klaus-Martin Preßgott vom Kulturbüro des Rates der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, also das oberste Gremium, er war dafür. Die katholische Vertreterin Ute Lossem als einzige dagegen. Wie aus dem internen Beschluss des Beirats hervorgeht, heißt es in einer Fußnote zu ihrer Position, also diesem Beirat: Die katholische Kirche sieht die Grenze der Kunstfreiheit als überschritten an. Das war die eine Position. In seiner Stellungnahme hatte der Beirat die antisemitischen Aussagen der Rapper kritisiert. Ihre Texte hätten die künstlerische Freiheit aber nicht so wesentlich übertreten, dass ein Ausschluss gerechtfertigt wäre. Zum Hintergrund: In dem Lied 0815 auf ihrem Album Jung, Brutal, Gut Aussehend 3, finde ich schon einen interessanten Titel, heißt es etwa: Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen. Was für eine Aussage. Losem, sie ist die einzige Frau im Gremium, sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass die katholische Kirche die Preisverleihung als unmöglich erachtet habe. Denn auf dem Album verhöhnten die Rapper nicht nur die Opfer des Holocaust, sondern auch die Attentate auf den Pariser Nachtclub, Bataclan und weitere Dinge. Insgesamt, sagt sie, scheint das Gespür dafür verloren gegangen zu sein, was geht und was nicht, wo eine Grenze zu ziehen ist. Und sie sagt, das Bewusstsein dafür wieder zu schärfen, ist unser aller Aufgabe. Das Gespür für die Grenze ist verloren gegangen. Und wir lassen Dinge zu, die das Leben nicht fördern. Erschreckend ist für mich aber nicht nur die Zustimmung des Ethikrates zu dieser Entscheidung. Erschreckend ist, dass so eine CD gekauft wird. Und das sind ja nicht nur diese 7 Personen des Ethikrates. 4,5 Millionen Euro Umsatz hatte diese CD bis zum 14. April diesen Jahres erbracht. Und seit diesem Skandal sind die Rapper auf allen Charts auf Amazon auf Platz 1. Das finde ich erschreckend. Unsere Gesellschaft ist krank und sie merkt es nicht. Und einige verdienen sich mit ihren kranken Geschäften eine goldene Nase. Ich würde jetzt mal behaupten, auch wenn es diese Musik noch nicht gab, aber auf Kreta war es damals genauso. Die Verhältnisse waren die gleichen. Und jetzt war es so, dass selbst die Gemeinde ihre Grenzen zwischen gut und krank verschoben hatte. Diese Grenze war aufgeweicht und es gab Dinge in der Gemeinde, die waren wohl ähnlich krank wie das, was wir hier erlebt haben bei uns. Wir brauchen Gesundheit zurück durch Abgrenzung. Und ich frage dich einfach mal, welche CD solltest du vielleicht mal wegschmeißen? Welche Musik solltest du dir überhaupt nicht mehr anhören? Wem solltest du dein Geld nicht mehr geben für das, was er da verbreitet und tut? Wir erholen uns und lassen uns dabei von krankmachenden Gedanken über die Medien berieseln und lassen uns das einimpfen. Und die Hersteller dieser Gedanken, die machen den Reibach. Ich glaube, das, was Paulus der Gemeinde damals auf Kreta geschrieben hat, das ist ganz aktuell auch für uns. Für unsere Maßstäbe, für unser Denken, für das Fundament, auf dem wir stehen. Und da ist es gut, dass wir Gottes Wort haben, denn das ist das beste Fundament für unser Leben. Darauf können wir vertrauen, damit können wir leben und damit werden wir auch wirklich frei. Schauen wir noch einmal zurück in den Titusbrief. Was war das Problem? Paulus benennt hier einige Situationen ganz ungeschminkt. Er sagt, das sind Leute, die sind ungehorsam gegen Gott. Das sind Dummschwätzer, das sind Schwindler, die verbreiten falsche Lehren. Und dann sagt er, da möchte ich kurz innehalten, das Ganze hat mit einer Lebenskultur zu tun. Das war damals auf Kreta so gang und gäbe. Lügner, wilde Tiere, faule Säcke. Und anscheinend fanden die sich noch gut dabei. Wir sind doch keine faulen Säcke, wir sind gechillt. Wahrscheinlich fanden sie sich deswegen gut, weil über Jahrhunderte hinweg, Epimenides hat das zitiert und 600 Jahre später sagt Paulus, 400 Jahre später, 600 vor Christus, das waren 600 Jahre, schreibt Paulus, Leute, es ist heute immer noch so. die haben es nicht gemerkt und haben gesagt, wir müssen etwas verändern an unserem Ruf. Nein, es fiel ihnen gar nicht mehr auf. Es blieb einfach so. Diese Grundhaltung ist zu einer Lebensphilosophie geworden. Und jetzt kamen in dieser Kultur Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Und jetzt sagten sie, wir wollen Christus ähnlicher werden. Wir wollen seine Werte in unser Leben hineinleben. Und gleichzeitig wollten sie aber auch ihre eigene Kultur nicht ablegen. Und so brachten sie das, was aus ihrer Kultur her krank war, auch in die Gemeinde hinein und dachten, wir leben es dort weiter und wir verbinden das Ganze mit Christus und mit seiner Botschaft. Und so versuchten sie, das zusammenzuhalten, was gar nicht zusammenpasst und was zusammen auch nicht wirklich gut tut. Kultur. Es ist wirklich schwer, das zu entdecken, was zu einer Kultur geworden ist. Das tun doch alle. So macht man das halt so. Das ist doch anerkannt. Das gehört zum Leben einfach dazu. So sind wir hier. Und ich habe mir die Frage gestellt, könnte es sein, dass es auch in unserer Kultur etwas gibt, was zwar allgemein anerkannt ist, aber was gar nicht zu Christus passt? Ein Harmoniestreben, das keine Grenzen mehr setzt? Genuss als obersten Wert, Zerstreuung, Gleichgültigkeit, ich lasse alles stehen, jeder kann machen, was er will und wie er es denkt. Oder Leistung und Erfolg, wir müssen immer etwas schaffen und weiterbringen. Und ich habe mich gefragt, hat vielleicht sogar auch unsere Gemeinde eine Kultur entwickelt, die krank macht, die blind macht für bestimmte Dinge? Boah, es ist keine leichte Frage. Ich frage das nicht anklagend, ich frage das herausfordernd. Könnte es sein, dass wir eine viel größere Freiheit hätten, wenn wir zu diesen Dingen zurückfinden, die Christus uns sagen will? Paulus zählt noch viele andere Dinge auf, ich will die jetzt heute nicht benennen. Wahrscheinlich war es so, dass auf Kreta die Gemeinde selbst aus sich heraus die Situation gar nicht erfassen konnte. Für sie war es normal, wie es jetzt so ist. Und deswegen brauchten sie einen deutlichen Hinweis, der von außen kommt, ganz ungeschminkt. Eine Botschaft vom Heiligen Geist, gesandt von Paulus, überbracht durch Titus, damit die Gemeinde entdeckt, wo das Leben reifen und wachsen kann, und gut werden kann. Und dann beschreibt Paulus, wie es denn wirken sollte, wie es sein könnte. Nein, er beschreibt zuerst, wie diese Grundhaltung sich dann negativ auswirkt. Zuerst diesen Punkt. Wie wirkt es sich negativ aus auf andere? Und er sagt, das, was ihr lebt, das führt nicht dazu, dass Leute neu zum Glauben kommen, sondern ihr bringt die Leute auch noch vom Glauben ab. Boah, das will doch keiner. So wie ihr lebt, bereichert ihr euch auf Kosten von anderen. So wie ihr lebt und die Themen, die ihr diskutiert, das führt zu sinnlosen Auseinandersetzungen. Es gab in der Gemeinde wohl Themen, die heiß diskutiert wurden, die aber nicht wirklich weiterhelfen. Vielleicht war es ähnlich wie heute bei uns. Die Lautstärke der Musik, die Auswahl der Lieder, das war zu allen Jahrhunderten ein Thema in der Gemeinde. Und wir kämpfen um Themen, die letztlich uns nicht weiterführen. Eine nutzlose Beschäftigung, schreibt Paulus. Eine nutzlose Beschäftigung. Die Gemeinden waren aktiv, vielleicht sehr aktiv. Und sie beschäftigten sich so sehr, aber irgendwie nur miteinander und den Auftrag, den hatten sie verloren. Die Wirkung auf andere und die Wirkung auf den Einzelnen nach innen. Paulus sagt, mit all dem, was ihr jetzt von außen aufgenommen habt in euer Denken, ist euer Verstand und euer Gewissen getrübt. Trübe. Nicht mehr klar. Ihr seht die Dinge nicht mehr wirklich. Und er schreibt, es geht dann so weit, dass ihr mit euren Worten zwar noch klare Dinge aussprecht, aber mit euren Taten, mit eurem Handeln verratet ihr sogar Gott. Worte und Taten gingen weit auseinander, bis dahin, dass er schreibt, es gibt einige, die sind wirklich unfähig, etwas Gutes zu tun. Boah, das ist krass. Ich habe mich gefragt, wozu führt das, was wir tun und wie wir es tun, wie ich es tue? Erreichen wir mit dem, wie wir als Gemeinde leben, noch das, was wir erreichen wollen? Ich glaube, dass unsere Motivation eine gute ist, keine Frage. Ich glaube, dass jeder von uns mit seiner Motivation etwas Gutes möchte. Es könnte aber sein, dass wir, um das Gute zu erreichen, nicht mehr das Richtige tun, weil wir uns viel um viele andere Dinge drehen. Dann braucht es eine Abgrenzung, um sich neu auszurichten und wieder das tun, was unser eigentlicher Kern und Auftrag ist, was unsere eigentliche Liebe ist. Und dann kommt Paulus zu sehr konkreten Maßnahmen. Da wird es nochmal deftig. Er sagt als erstes, Leute in der Gemeinde, wenn ihr solche Typen antrefft, denen ist das Maul zu stopfen. Eieiei. Das ist hart, oder? Es gibt aber Dinge, die darf man nicht stehen lassen. Es gibt Meinungen, die sollte man sich nicht dauernd wiederholen lassen. Denn auch steter Tropfen höhlt den Stein und es geht in eine falsche Richtung. Meinungsfreiheit bedeutet eben nicht, dass alles, was gesagt wird, auch gut ist. Und dort, wo Dinge falsch sind, braucht es Korrektur. Manchmal, wie Paulus es schreibt, bis hin zu einem Redeverbot. Weise sie mit aller Strenge zur Rechenschaft. Ziehe sie zur Rechenschaft. Das ist der eigentliche Kern. Es geht hier nicht um Moral, es geht um Verantwortung. Jeder trägt Verantwortung für das, was er sagt und für das, was er tut. Und die Haltung, die ich verbreite, wird bei den anderen Wirkung zeigen. Meine Skepsis, meine Kritik dem Wort Gottes gegenüber, meine Freiheit, die ich lebe, die ich mir nehme, vielleicht Gottes Gebote zu übertreten. Mein Stolz, meine Art, über andere zu reden, meine Prioritäten beim Einsatz von Zeit und von Geld, das wird zu anderen sprechen. Und Paulus sagt, ziehe sie mit aller Strenge zur Rechenschaft. Das, was sie tun, müssen sie verantworten vor Gott und vor der Gemeinde. Ich bin dafür verantwortlich, was sich andere bei mir abschauen. Und manchmal erschrecke ich, was meine Kinder sich bei mir abgeschaut haben und ich frage mich, wo haben die das her? Es hat Wirkung. Und dann sagt Paulus als Maßnahme, ermahne sie einmal. Ermahne sie zweimal. Sprich's direkt an. Und wenn die Gemeinde in einer Kultur des Lernens lebt, ist Ermahnung eine Chance, weiterzukommen. Wie gut, dass du mir das gesagt hast. Ist mir gar nicht aufgefallen. In einer Kultur des Stolzes wird die Ermahnung zu einem Angriff. Wie kannst du es wagen, mir das zu sagen? Und in einer Kultur der Gleichgültigkeit wird Ermahnung zum Unsinn. Du hast mir was gesagt, aber okay, betrifft mich ja nicht. Ich wünsche mir eine Kultur des Lernens für mich. Eine Kultur der Achtung und der Wertschätzung, denn das macht uns gesund, das hilft uns weiter. Wer sich der Ermahnung verschließt, der hat in einer Gemeinschaft aber dauerhaft keinen Platz, denn er wird die Gemeinschaft zerstören. Und darum bleibt zum Schutz der Gemeinschaft manchmal nur der Ausschluss. Und ausschließen ist die letzte Maßnahme, die Paulus hier auch benennt. Keinen Raum für krankmachende Gedanken und Lehren lassen. Das klingt hart, aber das ist gesund und es hält gesund. Nicht nur eine Gemeinschaft, es hält auch mich gesund, wenn ich in meinem Leben diese Dinge ausgrenze. Und dann beschreibt Paulus das Ziel. Das ist mein letzter Gedanke. Das Ziel ist, zum gesunden Glauben zurückfinden. Zu einem Leben, das sich entfalten kann. Das Ziel ist es, andere zu schützen vor den Dingen, die krank machen, die belasten, die wegführen von Gott. Charles Epole, er schreibt in einem Buch, das Haus der Gemeinde muss ein Ort sein, wo der Einspruch der Hoffnung eingelegt wird gegen die Beweisführung der Verzweiflung. Wir legen den Einspruch der Hoffnung ein und wir sagen, es kann auch anders sein. Wir sind all diesen negativen Dingen nicht ausgeliefert. Wir müssen uns mit diesen Dingen nicht abfinden. Es gibt Hoffnung. Und die Verzweiflung ist nicht das Letzte und das, was wir behalten sollen, sondern wir können das überwinden. Wir fördern das Leben Gottes in uns. Wir fördern die Liebe Gottes in uns. Und in der notvollen Situation des ersten Jahrhunderts nach Christus schaute das Umfeld neidisch auf die Christen und sie sagten, schaut an, wie sehr die sich lieb haben. Schaut an, wie anders die geworden sind. Schaut an, wie die Gemeinschaft bei denen aussieht. Das wollen wir doch auch. Jesus wollte keinen Club von Rechtbehaltern gründen, sondern eine Versammlung der Heiligen. Nicht der Scheinheiligen, sondern der Erneuerten und der Veränderten, eine Gemeinschaft von versöhnten Menschen. Und er wollte, dass du dazugehörst und dass noch ganz viele andere dazugehören. Und deswegen will er krankhafte Tendenzen aufdecken, um sie zu heilen. Und dazu benutzt er manchmal den Glaubensbruder und die Glaubensschwester. Das Evangelium gibt dir den Zuspruch, dass du geliebt bist, trotz deiner Schuld. Und das Evangelium gibt dir auch den Zuspruch, dass dein Leben sich verändern kann. Gott gibt dir seinen Heiligen Geist als erneuernde Kraft. Und wenn Paulus hier so eindringlich zur Veränderung mahnt, dann tut er das aus dem inneren Leiden heraus, dass die Gemeindeglieder in Kreta ihr Leben von dem erneuerten Geist Gottes verschlossen hatten und dass sie letztlich selbst unter diesem Leben leiden. Die Insel Kreta brauchte die Erneuerung der Menschen als Vorbild für ein gesundes Leben. Und ich glaube, Alzey braucht uns. Alzey braucht uns, um zu sehen, wie heilsam Gottes Handeln an uns Menschen sein kann. Deswegen lasst uns mit Gesundheit unsere Stadt anstecken. Amen.